Innerlich schloss sie eine Wette mit sich ab. Niemand würde aufstehen und gehen. Aber eine Frage würde gestellt werden. Sie wartete. Jemand hob die Hand. Der Mann hieß Mick Rubin. Er stammte aus Manchester und war Biologe, ein Spezialist für Weichtiere.
»Heißt das, wir können das Chateau nicht verlassen?«
»Das Chateau ist kein Gefängnis«, sagte Lee. »Sie können jederzeit gehen, wohin Sie wollen. Nur über Ihre Arbeit dürfen Sie nicht reden.«
»Und wenn...«
Rubin druckste herum. »Wenn Sie es doch tun...« Lee setzte eine besorgte Miene auf.
»Ich verstehe, dass Sie die Frage stellen müssen. Nun, wir würden jede Ihrer Äußerungen dementieren und sicherstellen, dass Sie die Erklärung kein weiteres Mal verletzen können.«
»Und das liegt in Ihrer Macht? Ich meine, Sie sind befugt?«
»Den meisten von Ihnen dürfte bekannt sein, dass Deutschland vor 3 Tagen eine Initiative ins Leben gerufen hat, um die aktuellen Vorfälle im Rahmen der Europäischen Union gemeinschaftlich zu untersuchen. Man hat sich darauf geeinigt, dem deutschen Innenminister den Vorsitz zu übertragen. Zugleich hat die NATO vorsorglich den Bündnisfall proklamiert. In Norwegen, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden, Dänemark und auf den Färöern herrscht der Ausnahmezustand. Teils national, teils in einzelnen Regionen. Auch Kanada und die USA kooperieren unter der Federführung der Vereinigten Staaten. Andere Länder würden sich gerne einbringen. Je nach Entwicklung der Weltlage ist nicht auszuschließen, dass die Vereinten Nationen demnächst eine Art Gesamtverantwortung übernehmen. Überall werden bestehende Regeln außer Kraft gesetzt und Kompetenzen neu verteilt. Angesichts der besonderen Situation, ja, wir sind befugt.
Rubin zupfte an seiner Unterlippe und nickte. Es kamen keine weiteren Fragen mehr.
Gut, sagte Lee. Dann wollen wir beginnen. Major Peake, bitte.
Peake trat vor die Gruppe. Das Licht der Deckenbeleuchtung schimmerte auf seiner ebenholzfarbenen, wie poliert wirkenden Haut. Er drückte kurz den Sensor der Fernbedienung und eine Satellitenaufnahme erschien auf dem Großbildschirm. Sie zeigte eine von Ortschaften gesäumte Küste aus beträchtlicher Höhe.
»Vielleicht hat es woanders angefangen«, sagte er. »Vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt. Aber wir sagen heute, es hat hier begonnen, in Peru. Der etwas größere Ort in der Mitte heißt Huanchaco.«
Er leuchtete mit einem Laserpointer auf verschiedene Stellen im Meer.
»Der Ort hat im Verlauf weniger Tage 22 Fischer verloren, und zwar bei ausnehmend schönem Wetter. Einige der Boote fand man später auf dem Meer treibend. Kurze Zeit später verschwanden auch Sportboote, Motorjachten und kleine Segelschiffe. Man stieß auf ein paar Trümmer, wenn überhaupt.«
Peake rief ein neues Bild auf.
»Die Meere unterliegen ständiger Beobachtung«, fuhr er fort. »Sie stecken voller Treibsonden und Roboter. Die endlose Datenmengen funken über Strömungseigenschaften, Salzgehalt, Temperatur, Kohlendioxidgehalt und alles Mögliche sonst. Messstationen am Meeresgrund registrieren Wasser- und Stoffaustausch mit dem Sediment. Eine Flotte von Forschungsschiffen ist weltweit unterwegs. Und wir haben hunderte militärischer und ziviler Satelliten im All. Man sollte meinen, die Aufklärung von Schiffsverlusten stelle kein Problem dar. Aber ganz so einfach ist es nicht. Unsere Weltraumspäher leiden nämlich wie alles, was Augen hat, unter dem berühmten blinden Fleck.«
Die grafische Darstellung zeigte einen Teil der Erdoberfläche. Darüber hingen wie überdimensionale Insekten Satelliten unterschiedlicher Größe und Flughöhe.
»Versuchen Sie gar nicht erst im Gewirr der künstlichen Himmelskörper den Überblick zu behalten«, sagte Peake. »Es sind 3.500, exorbitale Raumsonden wie Magellan oder Hubble nicht mit eingerechnet. Das meiste von dem, was da oben kreist, ist Schrott. Funktionstüchtig sind etwa 600 Objekte, auf die sie teilweise Zugriff erhalten werden. Übrigens auch auf militärische Satelliten.«
Den letzten Satz hörte sich Peake höchst ungern sagen. Er ließ den Laserpointer auf ein tonnenförmiges Objekt mit Sonnensegeln wandern.
»Ein amerikanischer KH-12 Keyhole-Satellit, optische Bauweise. Liefert Ihnen bei Tag eine Auflösung von unter 5 Zentimetern. Kurz vor der individuellen Gesichtserkennung. Für Nachtaufnahmen zusätzlich mit Infrarot- und Multispektralsystemen ausgestattet und leider völlig nutzlos bei Bewölkung.«
Peake wies auf einen anderen Satelliten.
»Viele Aufklärungssatelliten arbeiten darum mit Radar bzw. Mikrowellen. Für Radar sind Wolken kein Hindernis. Diese Satelliten fotografieren nicht,
sondern modellieren die Welt zentimetergenau, indem sie deren Oberfläche abtasten und ein dreidimensionales Modell erstellen. Aber auch hier gibt es wieder eine Achillesferse. Radarbilder bedürfen der Interpretation. Radar kennt keine Farben, blickt nicht durch Glas. Seine Welt ist einzig die Form.
»Warum legt man die Technologien nicht zusammen?«, fragte Burmann.
»Das geschieht, aber es ist aufwendig und selten. Im Grunde führt es uns zum Hauptproblem der ganzen Satellitenüberwachung. Um wenigstens einen Tag lang ein gesamtes Land abzudecken oder einen bestimmten Meeressektor, braucht man schon mehrere kooperierende Systeme, die in der Lage sind, große Flächen zu scannen. Sobald sie auf detailscharfe Bilder einer eng gesteckten Region aus sind, müssen sie Momentaufnahmen in Kauf nehmen. Satelliten befinden sich in Umlaufbahnen. Die meisten brauchen rund 90 Minuten, bis sie wieder über derselben Stelle stehen.«
»Es gibt doch eine ganze Reihe von Satelliten, die immer über derselben Stelle stehen«, meldete sich ein finnischer Diplomat. »Könnten wir nicht welche davon über den kritischen Gebieten postieren?«
»Zu hoch. Geostationäre Satelliten sind nur stabil in einer Höhe von exakt 35.888 Kilometer. Das kleinste Detail, das sie von dort erkennen, misst 8 Kilometer. Sie würden nicht mal sehen, wenn Helgoland im Meer versinkt.«
Peak machte eine Pause und fuhr fort.
»Aber nachdem wir ahnten, wonach wir Ausschau halten müssen, begannen wir, unsere Systeme entsprechend auszurichten.